1999 war ich im September nach langer Zeit wieder einmal in Rumänien, um Geschwister dort zu besuchen. Und da traf ich als Mitarbeiter in der Bewegung, die da ausgebrochen ist, einen Zigeuner. Der hatte sein Herz und sein Leben dem Herrn Jesus geschenkt. Er war sehr intelligent. Er war Akademiker, hatte ein gut fundiertes, wunderbares Bibelwissen. Ich hatte mich gefreut, dass in dieser jungen Bewegung da so ein Mitarbeiter zur Verfügung stand, den man ohne weiteres an jeden Punkt in der Umgebung schicken konnte und der dann den Dienst der Verkündigung gerne übernahm. Im Gespräch mit ihm in kleiner Runde frug er mich: Bruder Wegner, sag mir doch einmal, was war dein schwerstes Erlebnis, seit du in der Nachfolge des Herrn Jesus stehst? Und dann habe ich etwas berichtet aus meinem Leben, das ganz schwere Stunden beinhaltet hatte. Und das steht mir heute Abend wieder neu vor Augen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob es das schwerste Erleben oder das zweitschwerste war. Das weiß Gott. Wir Menschen haben so unsere Gefühle und Empfindungen. Aber Gott weiß alles besser. Und dazu möchte ich gerne einige kurze Bibelstellen voranschicken. Ein ganz bekanntes Wort. Ich darf davon ausgehen, dass der erste Vers allen von uns bekannt ist und wir ihn auswendig kennen. In Psalm 23, der Vers 4. Psalm 23, der Vers 4. Ich bitte, dass wir den jetzt gut aufnehmen und in unserem Herzen bewegen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich möchte das gerade noch einmal gerne lesen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und jetzt noch aus dem ersten Petrusbrief, den Vers 7, sicherlich für uns auch allen wohlbekannt. Da heißt es so schön: Damit euer Glauben rechtschaffen, richtig beschaffen sei und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold. Auch das möchte ich noch einmal in den Raum stellen. Damit euer Glaube rechtschaffen sei und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das im Feuer seine Bewährung findet, seinen Reinigungsgrad, seinen Prozess bekommt, damit das Gold frei sei von allen Fremdstoffen und einen ganz hohen Wert besitze. Dass mein Leben in die Richtung Evangelist und Missionar gehen würde, das spürte ich schon als kleines Kind, lange bevor ich zu Jesus kam. Ich spürte das einfach, ich hätte das nie richtig erklären können, kann es auch bis zum heutigen Tage nicht. Das war so ein Empfinden in mir drin, das erste Mal so ab 6 Jahren, dass ich für etwas da sein soll, hier auf dieser Erde. Als ich zu Jesus kam, die Sünde abgewaschen wurde, Friede und Freude in mein Herz eingekehrt ist und dieser gute Heilige Geist mit seinen Wirkungen begann, da hatte ich dann etwas mehr Ahnung schon und Verständnis. Jawohl, das ist es, um das geht's. Und wenn ich dann später Berichte von der Mission gelesen habe, die Bibel in mein Herz, mein Bewusstsein aufnahm, da war mir klar, mein Leben soll meinem Herrn und meinem treuen und ewigen Gott gehören. Und dann gab es auch einige Geschwister, denen Gott in seiner großen Güte und Gnade gezeigt hat, dass mein Leben dafür da sei, von Gott auserwählt sei, von einigen, für ihn und für seine Sache da zu sein. Ich habe dann immer gewartet, ich hatte so meine Vorstellungen, wie das alles gehen würde, bis einschließlich habe ich mich mit einigen Missionsgesellschaften befasst, hatte so meine Wunschgedanken, da würde da schon jemand einmal kommen, würde mir ein handfestes Angebot machen, natürlich auch mit einem guten Gehalt und abgesichert nach allen Richtungen hin. Und Gott würde mir dann noch zusätzlich einen Engel zur Seite stellen, damit alles ordentlich laufen würde. Das waren so meine Wunschgedanken. Aber die waren Gott viel mehr im Weg, als ich mir das vorgestellt hatte. Denn des Herrn Rat ist wunderbar und er führt das auch ganz herrlich hinaus. So musste alles Wunschdenken von mir, was menschlichen Ursprungs und Beiwerk war, das musste dann abgeschliffen werden, das musste wegfallen. Dazu haben auch meine liebe Geschwister geholfen in der Gemeinschaft, in der ich gelebt hatte. Die haben alle Träumereien von mir weggenommen und mich auf den Boden der Realität gestellt und ich erst mal sehen musste, wie es da beim Volk Gottes zugeht, dass die lieben, vom Evangelium gerufenen Gotteskinder durchaus nicht fertig sind, sondern am Anfang des Werkes Gottes stehen. Aber dann kam nach einigen Evangelisationsdiensten, die Gott sehr gesegnet hatte, dann im Jahre 1969 ein Missionar zu uns, der hat ein Problem mitgebracht. Er selber und ein anderer Missionar, die sollten in Afrika einige eingeborenen Gemeinden besuchen, sie ein klein wenig dann auch prüfen, ob die auf biblischem Boden stehen, ob die wirklich das Evangelium predigen, das Evangelium von Jesus Christus, ob man diesen Menschen finanzielle Unterstützung gewähren kann und ob da vielleicht das nötig ist für das dunkle, schwarze Afrika. Jetzt war aber sein Freund durch Krankheit plötzlich ausgefallen. Jetzt stehe ich allein da, hat er gemeint. Jetzt bete ich dafür, dass Gott mir kurzfristig jemand schenkt, der bereit ist. Das ist aber wirklich kurzfristig, muss innerhalb von 3 Wochen geschehen, damit mir bereit ist, dann nach Afrika zu reisen, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Auto quer durch die ganze Sahara. Das wird keine bequeme Reise werden, das wird nichts Unterhaltsames sein, da wird alles gefordert und das verlangt ungeheure Verzichte. Aber es ist eine Sache, die Gelder sind dafür da, es ist alles bereitet und vorbereitet und es ist eine gute Sache. Und in meinem Herzen da war's drin. Jawohl, jetzt musst du einspringen. Jetzt musst du dich dem Herrn zur Verfügung stellen. Ich hatte große Freude und als junger Evangelist, da hatte ich auch Glauben gehabt. Aber mein Glauben, das muss ich euch jetzt eingestehen, und um das geht es mir ja auch heute Abend eigentlich weniger um meine Missionstätigkeit, weniger um das, was ich da so erlebt habe, sondern mir geht's darum, um mit Hilfe meiner Führung und meines Erlebnisses und mit Hilfe der Bibel zu erläutern und zu erklären, dass für gewisse Erwartungen Gott gegenüber, um gewisse Verheißungen zu empfangen, ein richtig beschaffener Glaube da sein muss. Nicht ein eingebildeter Glaube. Nicht etwas, mit dem man nachher angeben könnte und sich wichtig tun, das vielleicht sogar pressereif wäre und die Leute einen bestaunen würden. Nein, das Vertrauen, das Gott bei seinen Kindern nährt, für die er sein Liebstes, seinen Sohn Jesus Christus hingegeben hat und bei dem er zugeschaut hat, wie der rücksichtslos und geradezu furchtbar gekreuzigt und hingerichtet wurde. Um des Willen möchte er bei seinen Kindern eine echte, eine gute Sache, ein echtes Vertrauen bewirken. Es muss der Glaube Gold wert besitzen. Möglichst keine Fremdstoffe. Hochgradige Läuterung. Wenn man zu Jesus kommt, dann muss ich glauben, dass Jesus für mich gestorben ist, meine Sünden getragen hat. Das ist der Glaube zur Seligkeit. Den muss ich aufbringen. Denn wer da nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aber wenn ich anfange, an das Erlösungswerk zu vertrauen, dann habe ich mich von der Ebene der Sünde und der Gottesferne wegbewegt, hin zu Jesus, hin in die Vertrauensgemeinschaft mit meinem Gott. Und echtes Vertrauen, das lohnt Gott sehr. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Und jetzt bin ich da losmarschiert. Vorher natürlich schon meine Pläne, meine Gedanken gehabt, wie ich da bei den Negern evangelisieren werde, wie da Gott segnen würde, dass ich viele bekehren würde, dass Gott da Wunder tun würde. Ach, das war alles so Wunschdenken. Der Wunsch war der Vater des Gedankens. Und Gott hat ja gesagt, wie bei dem Petrus auch, der ihn bat, heiß mich doch auf dem Wasser zu dir kommen. Wenn du auf dem Wasser gehen kannst, dann rufe mich und dann bin ich auch bereit, im Glauben auf dem Wasser zu gehen. Und er konnte gehen, nur die Probleme, die wurden zu groß. Der Wind und die Welle wurden zu groß. Und dann hat sich herausgestellt, dass er Glauben hatte, aber sein Glaube für diese Art von Problemen nicht groß genug war. Schaut, das ist die Erziehungsmethode unseres Gottes, dass er uns zum Höchstmaß des Glaubens erziehen möchte. Das Maß des Glaubens, der da sei im Reifealter Jesu Christi. Dass mein Glaube so werden solle, wie Jesus geglaubt hat. Bitte bedenkt das einmal. Dann versteht man auch besser, wer an mich glaubt in der Weise, wie ich Glauben praktiziert habe, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird noch größere tun. Nicht jeder möchte gern Prophet. Nicht jeder möchte gern Apostel. Nicht, wenn der Wunsch des Vaters Gedanke ist, sondern wenn ich mich führen lasse, wenn ich Ton bin in meines Gottes Hand, wenn Jesus Christus denselben Glauben in mir produzieren und bewirken kann, wie er ihn produziert und gewirkt und praktiziert hat hier auf dieser Erde. Dann kann ich die Werke auch tun. Dann ist es sogar möglich, noch größere zu tun, denn diese. Denn vom Himmel her will er echten Glauben, wahren Glauben sehr unterstützen. Und deshalb fungiert er auch als Hohepriester. Glaub mir's, lieber Zuhörer. Seit du gläubig geworden bist an den Herrn Jesus, ist er sehr bemüht, in deinem Leben reines Gold für den Himmel zu produzieren. Petrus sagt dann weiter hinten noch, zu Lob und Preis, nicht du wirst gelobt und gepriesen, zu Lob und Preis, wenn der Herr Jesus Offenbarwort geworden ist. Und wo echter biblischer Glaube ist, wo man Jesus etwas zutraut und wo Gott etwas tun kann, wo die Gegenwart Gottes offenbaren kann, da ist Freude im Himmel. Kehren wir doch von unseren frommen Experimenten weg, von unserer Begeisterung, von unserem Eifer der so sehr aus Wunsch herauskommt. Und dann liest man noch Berichte von Leuten und da will man etwas nachmachen und die Stiefel sind einem viel zu groß. Der Hut ist einem zu groß. Ei Hut, was hast du denn im Sinn? Wo willst du mit dem Jungen hin? Wenn die Pläne zu groß sind im Kopf, lass dich dahin bringen, wo Gott dich hingestellt hat. Und lerne und begreife, was Gott dir durch deine Umgebung und durch die Probleme, die deine Umgebung dir serviert, da hast du die Gelegenheit, das ist die Möglichkeit, die Gott dir gegeben hat, einen Glauben, hochwertiges Gold zu bekommen. Mir ist heute schon so sehr ins Herz hineingegangen für mich. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest. Und zwar was für ein Gold, nicht Rohgold, das im Feuer geläutert ist, mit dem himmlischen Feuer, mit dem reinen Feuer des Himmels durchläutert ist, damit du reich werdest und Gott in deinem Leben etwas bewirken und tun kann, damit er gelobt und gepriesen wird. Und so bin ich dann dahin. Jetzt schildere ich einige Eindrücke wieder, die euch zeigen sollen, wie mein Glaube dann doch noch vom eigenen Eifer geprägt war, viele Wunschmotive hatte, wie aber Gott das sieht, wenn man aufrichtig glauben will. Und wenn Gott solches Gold produzieren möchte, dann müssen Feuerprozesse, Leidensprozesse müssen da kommen. Und da arbeitet Gott daran. Zur Verherrlichung Jesu. Ich kam zunächst einmal, nachdem wir die Sahara durchquert hatten, eine furchtbare Sache. Wir fuhren die Hogar-Piste, ich weiß nicht, wie sie heutzutage beschaffen ist, aber 69 damals, da war das eine elende Quälerei. Die Nordsahara war voller Steine, wenn man hinter dem Atlasgebirge ist, voller Steinwüste, dicke Steinwüste, hunderte Kilometer und die Sonne, die brennt erbarmungslos nieder da in der größten Wüste hier auf dieser Erde. Und dann kommt die Sandwüste, wunderbare Dünen, Sanddünen. Das ganze Landschaftsbild wird geprägt dann von dem Wind und von den Stürmen. Ich habe da Sanddünen gesehen, faszinierend zum Anschauen. Die waren 30, 40, 50 Kilometer lang, 3, 4 Kilometer breit, 70, 80 und noch Meter höher waren die, wenn man dann am Abend, wenn es stille geworden ist und die alles geglüht hat von der Sonnenhitze und wir Pausen machen mussten. Und ich bin ein bisschen weggelaufen. Das war die absolute Einsamkeit, wie man das hier sich kaum vorstellen kann. Ich hinter eine Sanddüne gegangen bin und das feine Singen des Sandes gehört habe, wenn der Wind ihn dann so trieb und die Düne wanderte. So ein feines Singen, alles ganz, ganz still. Heute habe ich ganz andere Vorstellungen von der Wüste, als ich mir das früher gedacht hatte. Und das war so faszinierend, diese vielen Sanddünen. Aber ganz schlimm, geradezu unerträglich ist es geworden, die südliche Wüste vor der Sahelzone, wo die ersten Gewächse, die Sträucher dann kommen, das war die Staubwüste. Da kann man kein Fenster, nichts auflassen. Und da war im Schatten hatten wir, das war Ende Februar, im Schatten hatten wir 50, 52 Grad. Das meiste, was gemessen wurde, dort war 62 Grad, wenn ich richtig informiert bin, wenn es inzwischen nicht schon heißer war. Und das war so unleidig. Da hat man mit den Zähnen geknirscht, der Staub, der kam überall herein. Aber ich hatte immer noch den Wunsch, Missionar zu sein, das Evangelium den Nägeln zu brennen. Da war das Verlangen in meinem Herzen, aber noch sehr in menschlicher Weise. Ich wusste, der Gott hat mich berufen und ich darf für ihn etwas tun und das mache ich auch heute noch gerne. aber eben ein bisschen schon abgeklärter. So, die eigenen Wünsche und die eigene Begeisterung, das ist alles schon mehr oder weniger abgeschliffen. Ist aber immer noch dabei, wegzunehmen, bis es so ist wie bei Jesus. Na, endlich kamen wir durch die Staubwüste. Ach, jede Frage, die einer an den anderen gestellt hat, das war lästig, komm, sei ruhig, bis man da durch war, bis man bei den lieben schwarzen Negern war. Sind ja schwarze Leute dort, aber manch einer ist außen schwarz und innen weiß. Und hier haben wir Leute, die sind nach außen hin weiß und innen sind die ganz schwarz. Endlich waren wir dann in Tschad und dann dort waren wir längere Zeit und dann in Nordkamerun. Und da trafen wir, ach wie schön, eine Missionsstation. Man konnte sich mal wieder richtig waschen. Man konnte mal wieder richtiges Wasser, nicht brackiges Wasser trinken. Man konnte mal wieder richtig essen. Man hatte mal ein Bett, wo man sich hinlegen konnte. Und der Mann, der war ein erfahrener Mann, Jahrzehnte war der schon da. Der hat angesehen, was wir da alles mitgemacht hatten da, wie wir ausgesehen haben. Und wir haben ein Stück Heimat gebraucht und das war so schön. Ach, wie schön ist eine Gemeinde, ihr Lieben. Was kann die doch für Gäste bewirten? Was kann die für Leute sein? Ach, wenn man wieder trinken kann, trink immer wieder, Seele, dass deine Kraft sich mehrt. Wie schön ist eine Versammlung, wenn Jesus wirken kann. Na, da vergesse ich dann nicht, dann haben wir mal richtig schön geschlafen. Wir fuhren dann einem Tag über 1000 Kilometer, nicht deutsche Autobahn, die Nacht hat ja auch noch da, war dazu nötig. Und dann am nächsten Morgen, da kam eine bittere Enttäuschung für meinen frommen Eifer, den ich entwickelt hatte, aufgrund von Missionsberichten. Da hat sich ja da bei mir selber so ein Glaube aufgebaut, den Gott erst zerbrechen musste, bis dann der Glaube käme, der Glaube des Christus. Wenn jetzt Jesus sein Geist in mir glauben und bewirken kann, ist was ganz anderes als vorher. Am Frühstück hat er mir und meinem Freund jedem so ein Schälchen zugeschoben. Jetzt guck ich, was ist da drin. Es waren da zwei Resochin-Tabletten drin. Früher hat man Chinin genommen und dann Resochin, wie es jetzt heißt, weiß ich nicht. Gegen die Malaria war das. Ich schieb das Schälchen zurück. Na, schaut er mich an, der erfahrene Mann. Den Jungen möchte gern Missionar, den jungen Eiferer, der schon alles im Kopf hatte, nicht bereit war, mal noch etwas dazu zu lernen, weil er ja alles besser gewusst hat. Da muss Gott erst klein machen, ihr Lieben. Denn wirklich groß macht er uns, wenn er uns demütigt. Wenn du mich klein machst, dann machst du mich in Wirklichkeit groß. Ist nicht schön, hat mir auch nicht gefallen, aber ich erzähl's halt einmal heute Abend. Es gehört zu meinem Leben, zum Plan und zum Ratschluss Gottes. Der Hintergedanke ist ja bei mir, sollte jemand noch so gerne groß da sein, noch so einer, der weniger an das Wort glaubt, sondern mehr an seinen Glauben glaubt. Also wenn jemand hier ist, der an seinen Glauben glaubt und ein bisschen größer ist, sich wichtiger und unerbärlicher vorkommt, ach, dem wünsche ich schon auch ein bisschen. So bin ich nun einmal. Ich will ja ehrlich zu euch sein. Aber alles in der Liebe. Der schaut mich an, dieser erfahrene Mann. Na, sagt er, du junger Missionar, meinst du, dass dein Glaube für die Probleme, wie wir sie hier haben, ausreichen wird? Der hat den Fingerspitzengefühl, der hat gemerkt, dass da bei mir mehr Wunsch war, ein bisschen mehr Nachmacherei, ja? Ein bisschen mehr Einbildung war da. Aber der echte Glaube, der kann Proben ertragen, nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Dieser Durchhalteglaube, dennoch bleibe ich stets bei dir. Manch einer will wegrennen, weil seine Frau zu hysterisch ist. Manch eine Frau will wegrennen, weil der Mann zu gewalttätig ist. Da gibt es so viele, manche junge Leute wollen abhauen, weil die Alten alt hergebracht sind. Ja, und manch einer wird ein Vater und Rabenmutter. Es gibt so viele Dinge hier auf dieser Erde, wo wir lernen müssen, ihr Lieben. Und was bin ich froh, dass Gott mich in keiner Weise verschont hat. Er hat ja seinen einzigen Sohn nicht verschont. Und für das Ziel, das Gott mir vorgesteckt hat, für mich gesteckt hat, für das, was mein Gott für mich haben möchte, waren diese Schulen nötig und sind immer noch Schulen nötig. Und gelobt sei mein Gott, er hat alles wohlgetan. Mal wenn er was genommen hat, was weggeschnitten hat, das war sehr gut. Ich habe nur gewonnen dabei. Ich habe später an den Mann gedacht und an seinen erfahrenen Blick, wo dann da die Proben gekommen ist. Aber zunächst war ich noch im Eifer. Und dann ging's vom Tschad und von Nordkamerun, vom Berggebiet, wo es einigermaßen erträgliche klimatische Verhältnisse gab, hinein ins subtropische Gebiet im Äquatorbereich, da in Nigeria. Da gibt's Krankheiten, da gibt's Tiere, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und dieser liebe Gott, der hat es doch tatsächlich fertiggebracht, den Heinrich Wegner nicht nur nach Afrika zu bringen, damit er da die schwarzen Neger bemissioniere, sondern der hat ein Auge auf ihn selber geworfen, damit sein Glaube rechtschaffen sei, richtig beschaffen sei, so damit er dann mit dem Glauben, den er aus Gnade gewirkt hat, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, damit er damit auch was anfangen kann. Nicht dem Christentum zur Belastung wird oder eine Zumutung, sondern ein Glaube, der belastet werden kann, tragfähig ist. Und ich bekam genau das, was ich meinte, ich würde das nicht kriegen. Das war nicht eine Malaria, das war die schlimmste Malaria. Es gibt verschiedene Malariaarten. Dazu noch eine männliche und eine weibliche, habe ich ja alles nicht gewusst früher. Ich bin im Eifer da halt hinein. Und heute weiß ich, Gott ging's weniger um meinen Dienst, sondern um die Lektion, die ich zu lernen habe, für die kommenden Dienste. Das ist heute noch so. Ihr Lieben, Jesus kommt bald wieder. Im Himmel werden große Vorbereitungen getroffen, wie wir uns das kaum vorstellen können. Ich glaube, wir alle zusammen bringen nicht genug Ahnung dafür auf, wie der Herr Jesus sein Reich hier auf Erden aufrichten möchte, das Millennium, um zu beweisen, dass die ganze Erdbevölkerung auf der Richtlinie der 10 Gebote ohne die 100.000 anderen Gesetze und Steuerformen, die wir haben, sondern auf der Grundlage der 10 Gebote verwaltet werden kann, damit Friede auf diese Erde komme und der arme Mensch, der sich selber quält und den Fluch vermehrt auf dieser Erde, dass er Hoffnung haben könne. Und da betet seither in meinem Herzen, das ist da drin. Komme bald, Herr Jesus. Aber es müssen wir halt noch durchhalten. Dir eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das hat bei mir so angefangen und so begonnen. Ich bekomme Kopfschmerzen. Naja, bei der Hitze, da kann man ja verstehen. Bei dem, was man da zu essen kriegt. Ich war nicht in den behüteten Touristenhotels in schönen Gebieten, wo alles klimatisiert ist, wo jedes Bett sein Moskitonetz hat. Da schön bei den Schwarzen geschlafen, wenn die Moskitoplage zu stark war. Weißt du, was die gemacht haben? Eine Petroleumverteilerpumpe haben die genommen. Das Einatmen ist ja nicht gut, aber von den Mücken hast du Ruhe gehabt. Und in Yaoundé, in der Hauptstadt, die vermehren sich so schnell innerhalb 3-4 Tagen, dann kommt die Regierung mit 2-3 Helikoptern und da wird Gift drunter gespritzt, damit die getötet werden, sofort getötet. Auf Tiere, Pflanzen und auch auf den Menschen. Das ist viel schlimmer, als wenn es bei unserem Maikäferplage ist. Alles ist da weiß von diesem Pulver. Und dann hast du 3-4 Tage Ruhe und dann geht's wieder los. Feucht, heißes Gebiet. Ich kann nur bestätigen, was wir schon hier gehört haben. Sind wir dankbar und froh, dass wir im Grüngürtelbereich dieser Erde wohnen dürfen, wo alles wächst und sprießt, nicht zu kalt und nicht zu heiß ist. Ja, und dann habe ich dann noch Kopfschmerzen bekommen, Schwindelgefühle und auf einmal nicht zu fassen. Da friert mich doch bei 50 Grad im Schatten, bekomme ich einen Schüttelfrost. Also ja, jetzt ist, was ist jetzt los mit dir? Aber das ist wieder rumgegangen. Ich habe gesagt, sei doch nicht so zimperlich. Du musst dich halt ein bisschen akklimatisieren hier. Das war eine kolossale Umstellung für deinen Leib. Jetzt füg dich, sei froh, sei dankbar, Gott hat dich her. Habe ich so meine Danksprüchen gemacht, meine Dankrezepte, meine Lobpreisrezepte, alles schön da so runterlaufen lassen. Aber ihr Lieben, die Erziehung Gottes vom Jona haben wir ja schon gehört. Rizinusrezept, dem verordnet wurde. So habe ich halt auch eins gebraucht. Und du möchtest gern fertig sein, ohne Wurzelbehandlung, ohne Wechselbäder, ungeschoren. Nee, Gott hat deine Vollendung im Auge und das ist so herrlich, was Gott vorhat. Ich weiß, was ich für Gedanken habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ach, es ist wieder ein wertvoller Abend, ihr Lieben, wenn diese Heilswahrheiten oder auf dem Fundament des Heils das Gold für den Himmel bereitet wird. Ja, dann wurde das so schlimm, ihr Lieben, die erste Anlauf von Malaria, der ging weg und dann kommt der zweite Anlauf nach 3-4 Tagen und alles viel massiver. Und man kann nicht sagen, da tut's weh, man kann das nicht lokalisieren. Aber so elend, so schwach, so hilflos. Man konnte nicht gehen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen und liegen konnte ich auch nicht. Das war also fürchterlich, war das. Na, und dann kamen meine lieben Geschwister, die Eingeborenen, wirklich liebe Leute. Was die alles da angeschleppt haben, was mir da in dem Fall gut tun soll. Gut, dass ich das nicht gewusst habe, aber ich glaube, ich wäre krank geworden, wenn ich gesund gewesen wäre, wenn ich das hätte essen müssen. Und dann ist es so schlimm geworden, dass zum Teil das Bewusstsein wegblieb. Und was so ganz tragisch für mich war, so weit weg, fast 100 Kilometer kein Arzt und du kannst nicht mehr aufstehen und dir ist so übel, sterbensübel ist es. Und dann betest du, da kommen deine ganzen Wünsche, du willst doch wohl dich fühlen und weiß nicht was alles. Aber der Malariaerreger, vielleicht durch eine einzige Fliege, Moskito, in Kreislauf gebracht, und die zerstören die roten Blutkörperchen. Und das wird dann kommen allerlei Schwächen. Dann kann man nicht mehr essen, wird einem vom Essen übel. Dann haben sie mich halt gepackt und in so ein Jeep da reingesetzt und ganz holprig, wie wir dann nach Yaoundé gekommen sind, in die Hauptstadt von Ostkamerun, das weiß ich nicht mehr. Das hätte mir eigentlich genügt, das dürft ihr mir glauben. Aber es hat Gott noch zugelassen, dass ich das in die Hände eines ganz komischen Mannes gefallen bin. Der war Doktor, war er oder war es nicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat er eine Praxis da gehabt. Der hat dann Gallenkolik festgestellt und hat gemeint, aber das war ja noch gut, es wäre besser, wenn ich nach Hause fliegen würde, denn ich habe erbärmlich ausgesehen. Wenn er mich da gesehen hat, ich bin ja jetzt nicht schön, aber da, das war... Das wäre dann schon fürchterlich gewesen, wenn man nicht stehen, nicht liegen kann, nicht sprechen kann, alles zu viel ist. Und dann hat er noch so Diagnose gestellt, dann haben sie mich nach Lagos gebracht, nach Nigeria von Ostkamerun. Wie das alles so ging. Ach, was ist der Mensch hilflos und ein Elend. Was ist der Mensch, das Gott seiner gedenkt. Na, dann wurde Das Flugzeug, das stand schon da 3 Stunden vorher, nichts hat sich gerührt. Da war es wenigstens nicht ganz so heiß, da waren da 38 oder 40 Grad im Schatten. Aber feucht heiß, ohne dass man was macht, läuft das Wasser darunter. Und da hat sich nichts gerührt. Und kurz bevor das Flugzeug weg soll, da sind die hektisch geworden. Natürlich hat es Verspätung gehabt. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Dann hat das Flugzeug in Nice in Frankreich einen Anschluss noch verpasst. Und dann musste ich nach Paris und nicht nach Stuttgart. Da kam so viel zusammen und da bist du so hilflos, kannst nichts machen. Und ich kam nach Hause, hab die gute deutsche Luft eingeatmet und es war schön. Ach, ich dachte, aber jetzt, warum hast du das zugelassen? Ich habe mich wohl gefühlt, ich habe angefangen, wieder alles zu erledigen, meine Aufgaben. Aber nach 3, 4 Tagen, da ist der dritte Anfall gekommen. Und er hat es in sich. Und dann habe ich noch eine wunderbare Botschaft gehört. Ein Bekannter aus Reutlingen, auch ein Missionar, der sei ebenso wie ich aus den gleichen Bereichen zurückgeflogen worden. Und man hat ihn nicht richtig behandelt, weil das ja, die, was Tropenkrankheiten betrifft, weniger bekannt ist und er ist daran gestorben. Aha, dann fängst du dir einmal an, Gedanken zu machen, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann ist das so schlimm geworden, dann rufe ich den Hausarzt an, ja, der war jetzt weg, da war die Vertretung, da könne nicht kommen, er müsste kommen. Und dann fing ich an, am Körper ganz gelb zu werden. Und das hatte man mir schon gesagt, so, wenn es Endstadium geht, wenn die roten Blutkörperchen zum großen Teil zerstört sind, dann beginnt die Gelbsucht, also nicht die Hepatitis, sondern die von Malaria bedingte Gelbsucht. Ich sagte, er müsste unbedingt vorbeikommen, da kam er vorbei. Ja, na, der Bauchgrippe hat er diagnostiziert. Dann habe ich ihm erklärt, ein Freund von mir ist erst gestorben, der kommt von den Tropen. Und ich sei doch gelb, das müsste er doch sehen. Ja, ja, Sie wollen ihm alles besser wissen. Ich bestehe darauf, hier ist mein Telefon, Sie rufen in Tübingen an. Wir haben ja 2 Tropeninstitute, in Hamburg eine und in Tübingen eine. Und da muss er anrufen. Herr Widerwillig hat es gemacht. Und da hat er gerade den Chefarzt da bekommen und der hat gesagt, wenn der aus den Tropen kommt und gelb ist, mit Blaulicht sofort hereingeliefert, aber ohne Verzug, ab sofort. Dann war er doch auch erschrocken und dann bin ich da mit Blaulicht nach Tübingen gebracht worden. Zum Teil im Bewusstsein, zum Teil unterbewusst. Und dann kam ich dahin und da warteten schon wie beim Arno auch. Da war der Chefarzt Dr. Röllinghoff, war sein Name damals. Der ist jetzt schon beim Herrn, ich darf sagen beim Herrn, denn er war gläubig. Da war ich froh, dass ich in die Hände dieses gläubigen Mannes gekommen bin. Und dann haben sie mir sofort Blut genommen und sind auch dann, nach was weiß ich, nach einer halben Stunde oder 40 Minuten zurückgekommen. Ja, Sie haben die schlimmste Malaria, die es gibt. Ja, sage ich, habe doch, wo ich sie hatte, Resochin-Tabletten genommen. Ja, viel zu spät, hat er gesagt. Jetzt war ich nicht mehr so wie vorher. Jetzt habe ich ein Schälchen nicht mehr weggeschoben. Man muss für alles, was man zu tun hat, reif werden. Der Jona, der musste ja auch für seine Aufgabe richtig reif gemacht werden. Und so macht Gott uns auch tüchtig, fähig zum Erbteil der Heiligen. Und ich staune, was Gott da nicht alles dazu verwendet, wenn er sein Ziel mit uns erreichen möchte. Da kam er zu, ja, viel zu wenig war das und viel zu spät. Ja, was machen wir mit Ihnen? Die Hälfte von Ihrem Blut, ich müsste jetzt Bluttransfusionen machen. Sage ich, Herr Doktor, ich bin gläubig, ich bin Missionar. Wenn's ginge, ohne wär mir lieb. Hat er gesagt, ich bin auch gläubig, ein Eigentum Jesu Christi. Ich wag's auf meine Verantwortung hin. Wenn Sie einverstanden sind, dann probieren's wir. Und das war alles erst die Einleitung. Die dicksten Brocken, die sind dann erst gekommen. Dann habe ich ein paar Resochinspritzen bekommen. Und jetzt wollen wir sehen, wir kommen so bald wie möglich. Das war was, nachts war das, glaube ich, um 12 Uhr oder wo die mit dem Befund fertig waren. Wir kommen morgen früh sehr Zeit, ich komme zuerst zu Ihnen. Und die waren dann eine halbe Stunde weg, das Licht war ausgegangen. Und auf einmal, da bekomme ich Schmerzen, unvorstellbar. Dann habe ich halt die armen Leute da wieder herbeigeklingelt. Dann habe ich mich so richtig gekrümmt und elend sah ich ja zum Erbarmen aus. Und die Krankenschwester muss doch auch Bedenken haben. Die hat noch einmal da den Herr Professor, den Chef hat es noch mal herbeigeholt. Dann hat sie mich untersucht. Ach, jetzt hat der arme Kerl auch noch Gallenkoliken. Galle und Leber, das war ja alles verstopft. Das war in einem erbärmlichen Zustand. Dann habe ich eine Spritze gegen Gallenkoliken bekommen. Und jetzt wird es dann wohl besser werden und es war auch besser, vielleicht für eine halbe Stunde oder nicht mal ganz eine halbe Stunde. Die waren gerade weg, dann ist was gekommen. Ich verlange nicht, dass ihr das glaubt, aber ich versuche das ehrlich und korrekt darzulegen. Da wird so ein komisches Gefühl da neben der Nase an der Oberlippe, da gibt es ein Gewächs. Das habe ich gerade zusehen können, wie das größer geworden ist, immer größer geworden. Wie fast wie ein kleiner Kinderfaust, habe ich die armen Leute schon wieder bemühen müssen. Jetzt ist er auch noch allergisch, hat man gemeint, gegen diese Spritzen. Jetzt muss ich ihnen, ich glaube Magnesiumspritze, hat er gesagt, muss ich ihnen verpassen. Und da werden sie aber müde werden, Herr Wegner, sehr müde. Da habe ich schon gesehen, wie langsam er das gemacht hat und wie die Augen des Doktors mich beobachtet haben, jede Regung, wenn das da reingespritzt wird. Und jetzt werden sie müde werden, dann bin ich auch müde geworden. Ich war so müde, dass meine Augenlider, die konnte ich kaum hochhalten, also Müdigkeit über mich gekommen. Und dann waren die wieder weg. Und dann kam aber etwas. Wie soll ich euch das erklären? Ich denke, das ist aber meine Meinung, wenn wir Mediziner hier haben, okay, oder Psychologen, aber jetzt wurde ich an die Grenzbereiche des Todes geführt. Wenn ich so einen Bibelvers lese, wie den erstgelesenen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ja, da war es dunkel geworden, wisst ihr, wie das anfing? Da kam eine Kälte, eisige Kälte, beginnend an den großen Fußzehen, immer mehr den Körper herauf, eiskalt, die Knien herauf und dann immer höher. Ich war so schwach, schreien hätte ich nicht einmal können. Und da ist es kalt geworden, da zuerst an der Kopfhaut. Und dann gingen die Gedanken, die ich da so hatte, die gingen so langsam, das ging... Das sind halt sichere, irgendwie psychische Empfindungen. Aber jetzt war mir es aber ganz gewiss nicht egal. Jetzt habe ich mir allen Ernstes die Frage gestellt, darfst du jetzt heim? Du wolltest in Afrika Missionar sein, du wolltest das Heil in Jesus Christus ins dunkle Afrika bringen. Bist du jetzt bereit, abzuscheiden? Wen hast du lieber, deinen Missionarsdienst? Oder möchtest du jetzt zum Herrn Jesus? Kannst du deine junge Frau, deine drei Kinder zurücklassen? Hast du ein Ja jetzt für mich? Das hat nicht auf Anhieb geklappt, aber in meinem erbärmlichen Zustand habe ich mich durchgerungen, habe gesagt, ja, Herr Jesus, wenn du willst, dann komme ich zu dir. Du weißt doch, ich habe so ehrlich gemeint, ich wollte das Evangelium predigen und verkündigen, aber wenn du willst, dann komme ich zu dir. Und da ging das bis so kurz so, bis Nabelhöhe, und da ging's runter. Da habe ich gedacht, jetzt geht's vielleicht nur noch Minuten, wenn das Herz auch kalt ist. Lob und Dank, verloren bin ich nicht. Ich glaube an den Herrn Jesus. Mir ging so wie meinem Bruder. Furcht war keine da. Aber dann höre ich etwas erklärt, wie es wollt. Ich lasse es jedem selber, wie er das erklären will. Ich habe einen Chor gehört, wie noch nie in meinem Leben. Und das um den ganzen Horizont herum. mit Harfenspiel und Posaunenspiel. Aber so reine, klare Stimmen, sowas habe ich auf Erden noch nie gehört. Und das war so schön. Und die Kälte, die blieb da stehen. Und dann erklang ein Lied: Alle Wege leitet Jesus mich. Lob und Dank, Lob und Dank. Und Halleluja ist mein Gesang. Jesus, dir sing ich mein Leben lang. Kein Schmerz, keine Schwachheit, das war so schön. Und da war es mir, sing doch mit, konnte ich ja gar nicht, viel zu schwach. Aber in Gedanken, Halleluja ist mein Gesang. Ah ja, wenn das der Himmel ist, na dann ist ja viel schöner. Spürst du nichts, kein Leid, kein Schmerz, keine Beschwernisse. Nicht das spezifische Gewicht des Leibes spürst du. Ich denke, es war nah, zumindest an der Grenze. Und da sang ich dann mit und da geschah etwas. Da fing an, die Kälte wieder zurückzugehen. Nach unten und nach oben. Aber in dem Maß, wie die Kälte zurückging, kam auch die Erdenschwere wieder. Aber in meinem Herzen hat's dann gesungen. Ich musste noch 10 Tage dort bleiben. Da musste man mich waschen. Als ich das erste Mal da aufstand, da wollte ich gleich losgehen, aber die Schwester, die hatte das schon geahnt. Die hat mich liebevoll umarmt, damit ich nicht falle. Und dann hatte ich 3 Wochen und ich wusste, Gott schenkt mir mein Leben neu, ganz neu. Und dieses neue Leben, diese neue Gnade, die soll getragen sein, nicht vom frommen Eifer, nicht von Wunschvorstellungen, sondern jeder Tag aus Gottes Hand nehmen, was er mir an Gnade und Gelegenheit gibt, ihm zu dienen, aus Liebe ihm dienen. Und da hat Gott mir die Berufung Abrahams gezeigt. Wie viel hat Gott von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit in die Führung und Erwählung dieses Mannes hineingelegt bis zu seinem erbetenen Sohn Isaak. Die Opferung Isaaks, die ganzen Zusammenhänge, wie er aus Ur in Chaldäa herausgerufen wurde, wie man vom Paradies da oben, von der Nähe Gottes, immer den Euphrat, den Strom der Lieblichkeit, abwärts gezogen ist, immer weiter von Gott weg, aber wie Gott den Abraham gerufen hatte und wie daraus Israel entstanden ist durch die Nachkommen Abrahams. Und wie Jesus aus Israel die Heilsgedanken, der Genbereich, die Voraussagungen meines Gottes so sauber und so schön, der ganze Heilsratschluss meines Gottes geleitet und geoffenbart durch Auserwählte. Und dann war Gott in Jesus Christus und für mich gibt's nichts Schöneres als das herrliche Evangelium. Jetzt liegt vielleicht noch die Frage da im Raum. Und Bruder Wegner, ist die Malaria wiedergekommen? Nein, bis auf 3 schwache Anfälle. Einmal war ich in der Schweiz und prompt, wo ich kein Quartier hatte. Und das war Ende November, Schnee lag in der Luft, es war um die 0 Grad. Da waren die Gästezimmer alle belegt. Die hatten mich eingeladen, ich habe einen Dienst getan und vergessen, mir ein Quartier zu geben. Ach, habe ich gesagt, was, heimfahren kann ich nicht, das ist jetzt zu lange. Herr, du hattest auch nicht einen Stein, wo du dein Haupt hinlegtest. Na, sage ich, jetzt gehe ich da an das Waldende, na, lege ich mich hin, es war ein bisschen kalt. Und hat mich so geschüttelt. Ach, hat mich geschüttelt, so richtig rumgeschüttelt hat mich. Ah, jetzt auch Malaria. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, du weißt, wo ich bin. Und schau mal, jetzt bin ich hier. Du bist mir so wunderbar begegnet, hast mein Leben so gesegnet. Hast alles so wunderbar gemacht. Wenn ich halt jetzt schlottern soll bis morgen früh, das ist deine Sache. Ich sorg mich jetzt nicht. Ich muss beim Gebet eingeschlafen sein. Ich habe selten so gut geschlafen. Ja, war's hell und ich war erquickt und erfrischt. Und einmal unterwegs noch ein klein wenig. Schmerzen verschwinden.
Er stillt die Unruh, nimmt weg dein Weg.